Stille. 2010 ist das Jahr der Stille. Am Anfang stand eine Idee. Wäre es in unserer hektischen und irgendwie überfüllten Gegenwart nicht mal an der Zeit, den Wert der Stille neu ins Bewusstsein zu rücken? Und dann trafen sich Leiter verschiedener Organisationen und Kirchen, haben sich zusammengesetzt in einem bunt zusammengewürfelten Arbeitskreis und diese Idee bekam Umrisse. Gottes Lebensrhythmus entdecken, Doppelpunkt. Das Jahr der Stille 2010. Wer hätte das gedacht? Die Stille rückt plötzlich in den Mittelpunkt. Dabei wurde sie gerade bei uns Freikirchen über viele Jahre hinweg durch Aktionen und durch Programme, durch Aktivsein ja verdrängt, in den Hintergrund gedrängt. Oft hatte sie nicht mehr als so eine Alibi-Funktion, stille Zeit. Ich habe den Verdacht, dass wir als Adventisten da keine Ausnahme sind. Obwohl ja in unserem Namen die Stille impliziert ist. Sie ist ein namensgebendes Element für uns, diese Pause am siebten Tag. Aber Stille ist heute irgendwie wieder in. Steht dieser Trend nicht im Widerspruch zu einer Zeit, die so hektisch ist, die medial auch überreizt wirkt, die viele überfordert? Ich glaube nicht. Vielmehr entspricht sie einer Sehnsucht, die wir heute wahrnehmen in unserer Gesellschaft. Und dieser Trend der Stille, der wird ja nicht nur von Kirchen aufgegriffen. Je mehr sich Menschen verlieren in diesem Dschungel von Kaufen und Verkaufen, Technik, Globalisierung, desto größer wird das Bedürfnis auch nach Selbstfindung, nach Identität. Es werden wieder existenzielle Fragen gestellt. Menschen suchen nach Sinn und Wert. In der Stille, in der Zurückgezogenheit, auf Inseln der Ruhe werden Antworten gesucht. Und Manager und Spitzenkräfte ziehen sich zur besinnlichen Zeit in Klöster zurück. Natürlich nur begrenzt und für kurze Zeit, ganz klar. Aber wer hätte das vor Jahren noch gedacht? Stille als Trend. Mit der evangelischen Initiative Ja der Stille soll dieser Trend eben auch für uns Christen zugänglich gemacht werden. Und zurzeit finden wir eine ganze Menge an Büchern und Zeitschriften, Artikeln, wenn wir mal aufmerksam gucken und uns auch damit beschäftigen. Ganz viele interessante Themen und Ideen, wie Stille fruchtbar gemacht werden kann für uns, was sie für uns bedeutet. Ich finde das super, sehr bereichernd, auch für das eigene Leben, für mich. Und ich glaube, dass es auch das christliche Leben in unserem Land bereichern wird. Natürlich genügt es da nicht, sich inhaltlich damit zu beschäftigen, sondern es geht darum, Stille und die wichtigen Aspekte dabei auch irgendwie ganz neu und rund erneuert im Alltag wiederzufinden, sie in die Glaubenspraxis zu übernehmen, Stille zu leben. Aber was ist das eigentlich, Stille? Zunächst einmal ist Stille ja ein Zustand der Geräuschlosigkeit. Und dieser Zustand ist völlig wertneutral. Er kann je nach Situation entweder positiv oder eben auch negativ empfunden werden. Wenn ich an positive Momente der Stille denke, dann sind das für mich Augenblicke, die ich in der Natur erlebe. Spaziergänge, Bergwanderungen, Floßfahren in Norwegen, Rauschen von Wind, Rascheln von Blättern, die Wellen am Meer. Stille ist für mich, wenn die Geräusche der Zivilisation, also der Verkehr, das Telefonklingeln, die Sirenen und eben auch das Reden von Menschen nicht mehr hörbar sind. Aber es gibt auch die unangenehme Stille. Alle sitzen um den Tisch und keiner weiß, etwas zu sagen. Peinlich. Oder der Künstler betritt die Bühne und alle schauen erwartungsvoll auf ihn und dann kommt nichts. Blackout. Nichts geht mehr. Unerträgliche Stille. In solchen Situationen kann ein einziger Satz so diesen Ballon dieser peinlichen Stille wie eine Nadel zum Platzen bringen lassen, wohl dem, der ihn spricht. Stille und Innehalten ist von Gott in unseren Lebensrhythmus hineingelegt worden. Im 1. Mose 2, Vers 2, ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte, können wir das lesen. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte. Nachdem Gott seine Schöpfung vollendet hatte und diese für sehr gut empfunden hatte, ruhte er von seinen Werken. Gott nahm sich einen Tag der Ruhe, nicht weil er erschöpft war, sondern weil ihm diese Zeit wichtig war. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber am siebten Tag ruhen. Arbeit und Stille. Aktion und Pause. Das ist der Lebensrhythmus Gottes. Der Ruhetag bringt die vergangene Woche zum Abschluss. Was war los? Und was bedeutet das für mich? Das können wir uns dort fragen. Besonders am Ruhetag kann Gott die Fragen beantworten, die unsere Seele umhertreiben. Sabbat ist Lachen. Er ist Liebe. Erneuerung von Beziehungen. Dank und auch Sündenbekenntnis. Diese Zeit der Ruhe erfrischt den Glauben, gibt Richtung für unser Leben. Wir können uns erholen. Das ist Sabbat. Wenn mein Leben anhand der Bibel organisiert ist, dann ist der Sabbat für mich nicht nur eine konkrete Anweisung, sondern er ist ein generelles Prinzip. Ein Moment, wo ich alles anhalte, die Geräusche der Welt und meiner Arbeit abstelle und mich auf den Himmel konzentriere. Ich brauche regelmäßige Pausen. Ich muss mir meine Arbeit, Beziehungen und auch meine Seele ansehen und ich muss mich fragen, inwieweit ich auf Gottes Linie liege. Ich denke nicht, dass es Gott darum geht, wie viele Predigten oder Bibelstunden ich halte oder wie viel Geld ich verdiene. Aber er möchte wissen, ob ich ihm nahe sein will. Ob ich auf seinem Schoß sitzen möchte, wie ein Kind auf dem Schoß seines Vaters. Wir haben einen Gott, der in enger Verbindung mit seinen Kindern leben möchte, der sich nach Zeit mit uns sehnt. Zeit, wo er zu uns in unserer geistlichen Armut sprechen kann. Mir ist schmerzlich bewusst, dass ich in dieser Ruhearbeit nicht besonders gut bin und ich leide darunter. Aber ich lerne. So langsam erkenne ich die Zeichen fehlender Stille. Genervt sein. Träge denken. Mangelnde Konzentration. Zweifel. Ein müder Geist. Angst. Selbstmitleid. Der Wunsch aufzugeben, sich abzulenken. Und auch das, wenn ich nicht ausgeruht bin, dann schlafe ich schlecht. Meine Nächte sind ruhelos, mein Geist verstopft mit wirren Gedanken. In diesem Zustand fühle ich mich Gott fern. Dann bin ich nicht da für die, die mir am wichtigsten sind. Ich treffe schlechte Entscheidungen. Ich verliere die Freude an meiner Arbeit. Das Leben hört auf, Spaß zu machen. brauche in meinem Leben regelmäßige Ruhezeiten. Sie sind überlebenswichtig. Zeit für meine Ehe, für meine Freunde, für Gott. Ich brauche Zeit, in der ich mit neuen Ideen gefüllt werden kann. Ideen, die nicht sofort wieder etwas mit meiner Arbeit zu tun haben, mit meinem Auftrag. Und ich ahne, dass Sport da ein Mittel ist, wo ich das lernen kann. Musik, die Kunst, Dinge, die meine Perspektive reinigen. Ich genieße die Natur und ich entdecke Gott in der Stille. Und dann lerne ich, die Realität mit seinen Augen zu sehen. Als Pastor finde ich am Sabbat keine Ruhe. Doch Zeit der Stille und Entspannung, die lässt sich nicht nur in Gottes Wochenrhythmus finden. Auch in der Einteilung des Tages nahm sich Gott offensichtlich ganz bewusst Zeit für Ruhe. 1. Mose 3, Vers 8. Adam und Eva hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Adam und Eva waren zu diesem Zeitpunkt allerdings alles andere als ruhig. Gerade hatten sie eine sehr schlechte Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, die die Geschichte der Welt total umgekrempelt hat. Sie hatten sich gegen Gott entschieden, wollten autonom sein, ihr eigener Herr. Sie wollten sich nicht mehr an die Prinzipien und an die Regeln, an die Richtlinien, an die Rhythmen Gottes halten. Als sie hörten, wie sich Gott ihnen nahte, da wurde ihnen klar, dass die Beziehung zu ihrem Schöpfer zerbrochen war. Sonst waren diese gemeinsamen Abende mit ihrem himmlischen Vater die schönsten Stunden des Tages. Spazieren gehen mit Gott. Aber jetzt hatten sie Angst. Sie wollten die Begegnung mit Gott vermeiden. Sie schämten sich und sie versteckten sich. Seit dieser traurigen Begebenheit, seit der Zerstörung des Paradieses, seit diesem Bruch in der Beziehung zwischen Menschen und Gott, hat jeder Mensch eine tiefe Sehnsucht nach diesen Gemeinschaftsstunden mit dem himmlischen Vater. Aber diesen Zugang zu dieser paradiesischen Beziehung, den finden wir nicht. Wir empfinden ihn als verschlossen, verriegelt. Und so suchen wir an anderen Orten nach Erfüllung. Aber nichts kann diese existenzielle Bedürfnis stillen. Weder allein menschliche Beziehungen, auch nicht Erfolg oder Reichtum, Hobbys, Ansehen, Bildung. Nichts kann uns dieses verlorene Paradies ersetzen. Und das ist eine Tragödie. Aber es soll heute nicht um dieses Dunkle und dieses Tragische der Menschheitsgeschichte gehen. Wir haben schließlich eine gute Nachricht zu verkünden. Durch Jesus Christus ist dieser Weg zur paradiesischen Beziehung zum himmlischen Vater wieder frei. Jesus spricht: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, der hat hier gelebt. Er ist gestorben und er ist auferstanden. Und dadurch hat er das Tor zum Paradies weit aufgestoßen. Jesus lädt die Menschen herzlich ein, einzutreten. Das ist eine gute Nachricht. Evangelium. Und der Schreiber des Briefs an die Hebräer, der drängt im 4. Kapitel geradezu darauf, dass diese Einladung zur Ruhe zu kommen auf keinen Fall verpasst werden sollte. Hebräer 4, Vers 1 bis 3. Lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt, wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, die er gesprochen hat. Wir können Ruhe finden. Einen Ort, wo wir still werden können, wo unsere tiefsten Sehnsüchte gestillt werden. Wir finden das, wenn wir in die Herzensgemeinschaft mit Gott zurückkehren. Wir dürfen aus unserem Versteck herauskommen. Und wir können mit Gott den Tag gestalten und auch ausklingen lassen. Ohne Gott, so erlebe ich das, lebe ich innerlich zerrissen und unfertig. Dann kämpfen wir mit Ängsten, mit Orientierungslosigkeit. Auch wenn diese Empfindungen meistens erst in den Krisenzeiten des Lebens in unser Bewusstsein treten. Vielen geht es so, dass sie erst dann beginnen, diese wichtigen Fragen an das Leben zu stellen, wenn die irdischen Betäubungsmittel nicht mehr funktionieren. Aber ist es nicht weise, diesen inneren Schmerz nicht nur zu betäuben, sondern nach dem Ursprung der Unruhe zu fragen? Der Mensch tut gut daran, sich mit den unangenehmen, aber mit den lebenswichtigen Fragen nach Sinn, nach Ursprung, nach dem Ziel des Lebens zu beschäftigen. Nur wer diese Fragen stellt, kann auch Antworten bekommen. Wir Adventisten feiern wie die gläubigen Juden den Sabbat. Ins Deutsche übersetzt heißt das übrigens nichts anderes als Ruhepause. Nach dem Schöpfungsvorbild Gottes feiern wir die Ruhe. Und die Juden haben ein sehr ganzheitliches Bild vom Menschen. Da gehört alles zusammen. Körper, Seele, Geist. Erst gemeinsam ist es ein Mensch. Und der ganze Mensch braucht Ruhe. Es gibt diese Ruhe für den Körper, die Ruhe für die Seele und auch die Ruhe für den Geist. Und wir können das nicht trennen. Wie soll der Geist zur Ruhe kommen, wenn meine Seele unruhig ist, beschäftigt? Wie soll meine Seele zur Ruhe kommen, wenn mein Körper mit den Aufgaben des Alltags beschäftigt ist? Gott ging mit Adam und Eva spazieren. Und vielleicht ist gerade dieser paradiesische Abendspaziergang ein schönes Bild für diese ganzheitliche Ruhe. Stille im Sinne der Bibel ist die Sammlung neuer Kräfte durch die Konzentration auf Gott. Es ist die Zeit, in der nur das Allerwichtigste im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Es ist die Besinnung darauf, auf was es im Leben wirklich ankommt. Aus dieser Sammlung, aus dieser Konzentration heraus geht es dann mit neuen Kräften voran, mit einem Profil, mit klaren Zielen für den Alltag. Die stille Zeit, in der wir ehrfürchtig vor der Größe und Allmacht Gottes innehalten, die ist ganz wertvoll. Sie gibt uns Kraft, sie gibt uns Zuversicht. Und an mehreren Stellen fordert Gott sein Volk geradezu auf, sich diese Zeit zu nehmen. Im Psalm 46, Vers 11. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf der Erde. Oder Jesaja 30, Vers 15. Wenn ihr umkehren würdet und stille bleiben würdet, dann würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark werden. Stille will nicht still bleiben. Stille will Glauben freisetzen. Aus der Stille heraus sollen Siege errungen und das Gesicht der Welt verändert werden. Stille will unsere geistliche Wahrnehmung sensibilisieren, schärfen. Wer mit Gott spazieren geht, bekommt göttliche Inspiration, Kreativität, Entschlossenheit, um sein Leben in positiver Weise zu gestalten. Christliche Stille ist eben keine leere Sprechblase, wie so in einem Comic, wo nichts drinsteht, sondern sie ist bis zum Überfließen gefüllt mit den Worten Gottes, mit Eindrücken, die der Heilige Geist uns schenkt. Mit neuen Perspektiven, mit Ideen, mit Visionen. Stille will erfüllen, nicht entleeren. Stille ist darum auch keine Erfüllung einer religiösen Pflicht. Sie ist der gemeinsame Spaziergang mit unserem himmlischen Vater. Sie ist die schönste Zeit des Tages. Stille lädt zum Reden ein, nicht zum Schweigen. Unser Mund darf ruhig sein, aber unser Herz, das kann reden, soll mit Gott kommunizieren. Kommunizieren meint Senden und Empfangen. Gott ist nicht an Monologen interessiert. Er will uns nicht volltexten. Er will von unseren alltäglichen Dingen und Belangen hören. Er fragt uns deshalb abends beim Spazierengehen: Wie war es denn heute bei dir? Wie war dein Tag? Wie denkst du über diese oder jene Sache? Soll ich dir sagen, wie ich drüber denke? So entsteht ein Dialog. Ein Reden von Herz zu Herz. In diesem täglichen Austausch lernen wir, die Stimme Gottes zu hören und seine Prinzipien zu verstehen. Wir lösen uns von unseren religiösen Vorstellungen und wenden uns Gott in neuer Weise zu. Lebendig. Gott wünscht sich eine Beziehung zu uns Menschen, so wie sie in Jesaja 65 beschrieben wird. Es soll geschehen: Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott sehnt sich nach dieser Kommunikation mit seinen Kindern, weil er unser Vater ist. Gott liebt dich mit unendlicher väterlicher Liebe und deshalb will er mit dir spazieren gehen. Wer diese Beziehung mit Gott lebt, dessen Sprechblase wird mit neuen Worten gefüllt. Das Reden, was aus der Stille geboren wird, das ist ein Reden der Ermutigung, ein Reden der Liebe, der Heilung. Und in der Begegnung mit Gott erfährt unsere gesamte Weltanschauung eine grundlegende Veränderung. Wir beginnen, die Dinge aus der Sicht Gottes zu sehen. Wir stellen fest, wie sich die Äußerlichkeiten dieser Welt auflösen und wir langsam erkennen, was wirklich dahinter steckt. Und wir blicken hinter die Fassaden, die uns so lange getäuscht haben. Wir entdecken in unseren Mitmenschen die Fingerabdrücke Gottes. Gott wünscht sich, dass seine Kinder so sehen, wie er sieht. Er wünscht sich, dass wir so reden, wie er redet. Und er will, dass seine Liebe auf uns abfärbt. Er will, dass wer uns sieht, in zunehmender Weise seinen Sohn, Jesus Christus, entdeckt. Aber diese Metamorphose, die geschieht nicht durch religiöse Kraftanstrengung, sondern sie vollzieht sich ganz langsam, fast unmerklich, beim täglichen Spazierengehen mit Gott, in der Stille. Ich wünsche uns, dass wir das erleben. Gott segne euch dabei. Amen.